Mächtige religiöse Systeme, politische Bündnisse und geistliche Verführung durchziehen die Geschichte der Kirche wie ein roter Faden. Offenbarung 17 zeichnet mit dem Bild der großen Hure auf einem scharlachroten Tier ein erschreckend klares Panorama dieser Entwicklung und ihres Endes. Wer dieses Bild ernst nimmt, erkennt nicht nur die Gerichte Gottes über religiöse Untreue, sondern auch, wie souverän Christus mitten in einem endzeitlichen Machtgeflecht aus Religion, Politik und Satanismus seine Gemeinde bewahrt und zu einem reinen Zeugnis formt. Das scharlachrote Tier und der Antichrist, scheinbare Macht, sicheres Gericht. Das scharlachrote Tier, das Johannes in der Wüste sieht, steht im Zentrum einer erschütternden Offenbarung, weltgeschichtliche Macht steht auf, glänzt in roter Pracht und ist doch von Anfang an dem Gericht geweiht. Es erinnert zugleich an das Tier aus dem 13. Kapitel, dessen tödliche Wunde geheilt wird und über das es heißt, die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Die Schrift verbindet beide Bilder und fasst sie zusammen, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Hinter der historischen Gestalt des letzten Weltherrschers steht eine dahinterliegende geistliche Realität, eine satanisch inspirierte, scheinbar unverwüstliche Macht, die sich immer wieder erhebt, die Menschen in Staunen versetzt und doch auf den Weg ins Verderben gesetzt ist. Die Formulierung war und ist nicht und wird heraufsteigen legt nahe, dass hier mehr geschieht als ein politischer Umsturz, sie deutet auf eine dämonische Wiederbelebung, auf eine Macht, die aus dem Abgrund schöpft und die Geschichte noch einmal in bisher unbekannter Dichte böser Konzentration überziehen wird. Er ist auch der Achte und ist von den Sieben und geht ins Verderben. Der Antichrist wird der kommende siebte Cäsar sein. Aber er ist auch der Achte. Nach 13,3 wird der Antichrist getötet und wieder zum Leben gebracht werden. Bei dieser Wiederbelebung wird der Geist Neros, des fünften Cäsars, der aus dem Abgrund heraufkommt, den Totenleib des siebten Cäsars, des Antichristen, beleben. Die scharlachrote Farbe des Tieres verbindet es mit dem großen Drachen aus Offenbarung 12, von dem es heißt, ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte. Die Nähe der Beschreibung ist kein Zufall, der Antichrist wird in Erscheinung und Wesen so stark mit Satan übereinstimmen, dass er als dessen sichtbares Gegenüber und Werkzeug wahrgenommen werden muss. Die sieben Köpfe und zehn Hörner greifen die Linie der Weltreiche auf, in denen menschliche Selbstvergöttlichung ihren Gipfel findet. In Daniel 2 werden die zehn der Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton, als ein Reich beschrieben, das zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein wird. Die prophetische Perspektive verdichtet sich in Offenbarung 17, eine letzte Bündelung der Macht, zehn Könige, die in erstaunlich kurzer Zeit ihre Autorität diesem einen überlassen, der sich über Gott erhebt und an seine Stelle tritt. Gerade in dieser Verdichtung der Macht zeigt sich die Grenzenlosigkeit der Hybris und zugleich die Begrenzung durch Gottes Ratschluss. Das Tier geht ins Verderben, sein Weg ist vorgezeichnet. Es wird groß, aber nicht grenzenlos, es darf verführen, aber nicht endgültig, es darf die Heiligen bedrängen, aber es darf sie nicht aus der Hand ihres Herrn reißen. Was in der Sicht der Erde als Triumph totalitärer Systeme erscheint, ist in Gottes Sicht eine befristete Zulassung. Die Geschichte läuft nicht aus dem Ruder, sie läuft auf ein Gericht zu. Wenn Offenbarung 17 weiter zeigt, dass diese Mächte Krieg gegen das Lamm führen werden und dass das Lamm sie überwindet, denn es ist Herr der Herren und König der Könige, dann wird deutlich, dass zwischen dem scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg und dem endgültigen Sturz nicht die Laune der Geschichte, sondern der Wille Gottes steht. Für Gläubige ist der Blick auf dieses scharlachrote Tier deshalb mehr als eindrückliche Endzeitkulisse. In der Gegenwart, in der Ideologien, Systeme oder Personen eine auffallende Absolutheit beanspruchen und unantastbar erscheinen, erinnert dieses Bild daran, dass die tiefste Wurzel solcher Macht oft nicht nur politisch, sondern geistlich ist, und dass doch jede satanisch inspirierte Größe in sich selbst bereits das Urteil trägt. Wer das weiß, muss die Macht nicht verharmlosen und darf doch innerlich frei von lähmender Angst bleiben. Der Weg der Heiligen führt durch Zeiten, in denen das Tier zu dominieren scheint, aber über ihnen steht der, dessen Name von Grundlegung der Welt an im Buch des Lebens schreibt. Aus dieser Gewissheit wächst stille Standhaftigkeit, ein Leben, das sich nicht blenden lässt, das Autorität respektiert, aber keine vergöttlichte Macht anbetet, und das inmitten wachsender Dunkelheit am Zeugnis des Lammes festhält. Die Prophetie wird dann zum Trost, kein Bündnis der Finsternis und keine Bühne der Geschichte ist stark genug, den von Gott bestimmten Ausgang zu verändern. Und einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben, und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Die Betrachtung des scharlachroten Tieres nimmt die Furcht vor der verborgenen Allmacht des Bösen, ohne die Ernsthaftigkeit der Zeit zu beschönigen. Sie lenkt den Blick von der Oberfläche der Ereignisse auf den, der Anfang und Ende kennt und festlegt. In dieser Perspektive kann ein Herz ruhig werden, auch wenn Systeme an Einfluss gewinnen, die Christus verwerfen. Wer sich innerlich an den Herrn der Herren bindet, lernt, die Bewegungen der Geschichte nicht zu verabsolutieren und sich nicht von Staunen in Anbetung irreleiten zu lassen. Die Zusage des sicheren Gerichts über das Tier ist kein Anlass zur Schadenfreude, sondern eine leise, kräftige Ermutigung, heute treu zu bleiben, auch wenn Treue zeitweise schwach und unbedeutend wirkt. In einem Zeitalter lauter Machtgesten wird ein stilles, unbeirrbares Festhalten am Lamm zu einem tiefen, unspektakulären Zeugnis, das schon jetzt in die kommende Welt hineinragt. Die große Hure und die 10 Könige, Gottes Gericht über religiöse Verführung. Die Szene von der großen Hure, die auf dem scharlachroten Tier sitzt, gehört zu den schärfsten Bildern der Schrift. Religion und Politik sind hier nicht getrennte Sphären, sondern innig verflochten, die Frau sitzt auf dem Tier, sie wirkt lenkend, schmückt sich mit seiner Macht und nutzt sie zugleich. Die Beschreibung führt deutlich nach Römer, denn die Frau sitzt auf 7 Bergen, und sie verkörpert eine Form von Religion, die sich mit weltlicher Macht vermischt, sich am Blut der Heiligen schuldig macht und doch den Namen Gottes auf den Lippen trägt. In den 7 Köpfen, die auch die Linie der Cäsaren umfassen, zeigt sich, wie eng sich menschliche Herrscher mit religiösem Anspruch verbinden können, bis dahin, dass sie sich selbst zu Gott erklären und Anbetung fordern. Wenn in der Schrift über solche Selbstvergöttlichung gesprochen wird, ist von Lästerung die Rede, von einem Anspruch, der Gott die Ehre nimmt und Menschen in geistliche Gefangenschaft führt. Die 7 Cäsaren, die durch die 7 Köpfe des Tieres symbolisiert werden, nannten sich selbst Gott. Das war reine Lästerung gegen Gott. Diese Cäsaren maßen sich Göttlichkeit an und forderten ihr Volk auf, sie anzubeten. Die Wende in diesem Kapitel kommt überraschend, die Mächte, die die Frau zunächst tragen, wenden sich gegen sie. Von den 10 Königen und dem Tier heißt es, dass sie die Hure hassen, sie öde und nackt machen, ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen werden. Politische Macht, die sich lange von der Religion stützen ließ, wird sich am Ende von ihr lossagen und sie rücksichtslos vernichten. Was wie ein bloßer Machtkampf zwischen Staat und Kirche aussehen könnte, wird von der Schrift jedoch tiefer gedeutet, denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seinen Ratschluss auszuführen. Gott bedient sich der antichristlichen Mächte, um eine Religion zu richten, die seinen Namen missbraucht, seine Wahrheit verdreht und sich mit den Strukturen Babylons verbündet. Der Bruch zwischen Hure und Tier ist deshalb kein Zufall, sondern Teil des göttlichen Gerichts über jede Form geistlicher Unzucht. Die Linie Babylons zieht sich von 1. Mose bis zur Offenbarung. In 1. Mose 11 sammeln sich Menschen in der Ebene von China und sprechen, auf. Wir wollen uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, und uns einen Namen machen. Stadt, Turm, eigener Name, das ist die Grundstruktur religiös-politischer Selbstbehauptung gegen Gott. In der Endzeit kulminiert diese Haltung in einer Institution, die sich Kirche nennt und doch mehr durch Machtbündnisse, Prachtentfaltung und Verfolgung geprägt ist als durch das schlichte Zeugnis Jesu Christi. Das Gericht über die große Hure ist daher keine punktuelle Laune, sondern die konsequente Vollendung eines langen Weges Gottes mit Babylon. Er ruft heraus, erträgt, warnt, und wenn die Verstockung sich verfestigt, richtet er. Wenn es später heißt, geht hinaus aus ihr, mein Volk, wird deutlich, dass mitten im System Babylons noch Menschen sind, die Gott gehören, die er nicht mit der Institution fallen lassen will. Diese Perspektive bewahrt vor 2 Extremen, vor verhärteter Verurteilung und vor beschönigender Verklärung. Gottes Gericht über abgefallene Religion ist scharf, es zeigt, wie ernst er geistliche Untreue nimmt und wie schmerzhaft es ist, wenn seine Braut zur Hure wird. Zugleich richtet sich dieser Text nicht gegen einzelne Menschen, sondern gegen ein System, das viele verführt und missbraucht. In dieser Spannung darf ein Herz lernen, klar zu sehen und doch nicht zu verachten. Der Ruf, aus Babylon herauszugehen, beinhaltet immer auch ein eigenes Sichlösen von religiöser Kompromissbereitschaft, von der Suche nach Einfluss und Anerkennung, die auf Kosten der Treue zu Christus geht. Wer sich vom Herrn in diesen Dingen ansprechen lässt, erlebt sein Gericht nicht als Vernichtung, sondern als Reinigung. Gerade darin liegt Trost, Gott ist entschlossen, alles zu richten, was sein Volk knechtet, auch wenn es unter religiösem Namen auftritt, und er ist ebenso entschlossen, die zu bewahren, die ihm inmitten dieser Verwirrung gehören. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und sie öde und nackt machen und ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seinen Ratschluss auszuführen und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und sie sagten, auf! Wir wollen uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, und uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Der Blick auf die große Hure und ihr Gericht stellt die Frage, worauf die unsichtbare Loyalität eines Herzens gerichtet ist. Er entlarvt, wie verlockend es sein kann, Glauben mit Schutz, Anerkennung oder Macht zu verbinden, und wie schleichend dabei Babylon Gestalt gewinnt. Zugleich macht er Mut, dass Gott selber die Last der Auseinandersetzung mit abgefallener Religion trägt. Menschen müssen Babylon nicht stürzen, sie sind eingeladen, sich von den Mechanismen der Vermischung innerlich zu lösen und dem Lamm zu gehören. In dieser Haltung wächst eine stille Freiheit, in der Traditionen und Strukturen zwar geprüft, aber nicht verabsolutiert werden, und in der Christus wichtiger bleibt als jede Form. Die Zusage, dass Gott die große Hure richten wird, trägt dann nicht zu Überheblichkeit bei, sondern zu Dankbarkeit, er wird am Ende alles klären, was uns heute überfordert, und er bringt die Seinen aus Babylon heraus in die klare Luft des neuen Jerusalems. Berufen, auserwählt, treu, ein klares Zeugnis in einer verwirrten Endzeit. Mitten in der dichten Symbolik von Hure, Tier und Drachen lenkt die Offenbarung den Blick auf eine stille, aber entscheidende Wirklichkeit, auf das Lamm und die, die bei ihm sind. Über die endzeitliche Auseinandersetzung heißt es, diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind, die Berufenen und Auserwählten und Treuen. In dieser kurzen Formulierung verdichten sich 3 grundlegende Bestimmungen der Gläubigen. Berufung erinnert daran, dass der Weg mit Gott nicht bei menschlicher Suche beginnt, sondern bei seinem Ruf. Erwählung betont, dass dieser Ruf nicht bloß allgemein ist, sondern persönlich tragfähig. Treue schließlich zeigt, dass dieser göttliche Anfang in der Geschichte nicht als abstrakte Lehre stehen bleibt, sondern in gelebter Hingabe Gestalt gewinnt. In Bezug auf die römisch-katholische Kirche, über wen wird dann dieses Gericht kommen? Einige von denen, die diese Botschaft lesen, sind vielleicht von Natur aus freundlich und mitfühlend und mögen denken, dass mein Wort in Bezug auf den römischen Katholizismus zu streng ist. Wenn mein Wort zu streng ist, bin ich nicht der Erste, der ein solches Wort spricht. Jesus selbst legt diese Spannung offen, wenn er sagt, denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Das Evangelium erreicht viele Ohren, aber nicht jeder Ruf wird in ein Leben verwandelt, das im Feuer der Zeit standhält. In der Kulisse der Endzeit, mit religiöser Verführung durch die große Hure und politischem Druck durch das Tier, erhält dieser Dreiklang ein besonderes Gewicht. Berufene und Auserwählte werden Treue nicht in einem geschützten Raum einüben, sondern inmitten von Verwirrung, Kompromissangeboten und Anfeindung. Treue wird deshalb weniger daran zu erkennen sein, dass jemand spektakuläre Taten vollbringt, sondern daran, dass er an Christus festhält, wenn Nachfolge unbequem wird, und dass er in seinem Inneren nicht zur Hure, sondern zur Braut wird, hingegeben, nicht käuflich, auf das Kommen des Bräutigams ausgerichtet. Ein solches Leben entsteht nicht aus angestrengter Selbstdisziplin. Es wächst aus der Nähe zum Lamm, das selbst den Weg der Treue durch Leiden gegangen ist. Wer die Offenbarung liest, merkt, dass die Überwinder nicht durch äußere Stärke auffallen, sondern durch eine innere Bindung an Christus, die stärker ist als Angst und Verlockung. Sie kennen die Schrift, sie nähern sich an der Wahrheit, sie werden vom Heiligen Geist korrigiert und getröstet. In ihrem Umgang mit abgefallenen religiösen Systemen zeigt sich diese Treue nicht in Verachtung, sondern in einem heiligen Ernst, der zugleich von Liebe durchzogen ist. Sie durchschauen Verführung und bleiben doch barmherzig gegenüber Menschen, die in diesen Strukturen gefangen sind. So wird Treue zu einem Weg zwischen harter Distanz und naiver Anpassung ein Weg, den man nur in der Gemeinschaft mit dem Herrn finden kann. Gerade in der Endzeitperspektive ist dieses unscheinbare Zeugnis von großer Bedeutung. Während das Tier mit sichtbarer Macht arbeitet und die Hure mit religiöser Pracht imponiert, bleibt das Lamm in seiner äußeren Gestalt gering. Wer mit ihm geht, stellt sich bewusst unter das Zeichen dieser scheinbaren Schwachheit und vertraut darauf, dass die wahre Herrlichkeit noch bevorsteht. Das befähigt, auch in kleineren, verborgenen Entscheidungen treu zu sein, in der Art, wie man redet, wenn der Name Christi verspottet wird, in der Weise, wie man mit der Wahrheit umgeht, wenn Halbwahrheiten Vorteile versprechen, in der Haltung zu Menschen, die anders glauben oder verletzt wurden. In alledem darf die Gewissheit wachsen, dass der, der berufen und erwählt hat, auch die Kraft zur Treue schenkt. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind, die Berufenen und Auserwählten und Treuen. Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Der Ruf, als Berufener, Auserwählter und Treuer zu leben, ist weniger eine Forderung als eine Einladung, das eigene Leben immer enger mit dem des Lammes zu verweben. Angesichts von religiöser Verwirrung und wachsendem Druck verliert man die Orientierung leicht an den lauten Stimmen dieser Zeit. Die Schrift erinnert daran, dass die entscheidende Zugehörigkeit nicht von äußeren Zugehörigkeiten, sondern von der inneren Bindung an Christus bestimmt wird. Wer seine Berufung und Erwählung in diesem Licht betrachtet, muss sich nicht selbst beweisen, sondern darf mit offenen Händen Treue empfangen und einüben. Daraus entsteht Schritt für Schritt ein Zeugnis, das nicht auf großes Aufsehen setzt, sondern auf Beständigkeit im Kleinen. In einer Welt, die von schnellen Loyalitätswechseln geprägt ist, wird ein solches Leben zu einem stillen Zeichen, dass es einen Herrn der Herren gibt, der durch alle Endzeitstürme hindurchträgt und dessen Reich wirklich bleibt. Herr Jesus Christus, du bist das Lamm, das mitten in allen Erschütterungen der Endzeit siegt und seine Berufenen, Auserwählten und Treuen bewahrt. Öffne unsere Augen für die Verführungskraft religiöser Systeme und politischer Mächte, damit wir uns innerlich an dich allein binden und nicht an geistliche Kompromisse. Reinige unsere Herzen von jeder heimlichen Freundschaft mit der Welt und von jeder Form frommer Fassade, hinter der keine wahre Liebe zu dir steht. Stärke in uns das Vertrauen, dass keine Macht der Finsternis, kein Antichrist und kein religiöses Babylon deinen Ratschluss aufhalten kann. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein klares, liebevolles und furchtloses Zeugnis von dir sind, in unseren Familien, Gemeinden und überall dort, wo du uns hingestellt hast. Lass uns in der Hoffnung leben, dass du bald kommst, um alles Unrecht zu richten und deine Braut ohne Flecken und Runzeln zu dir zu nehmen. Bewahre uns bis dahin in deiner Gnade und in der treuen Nachfolge deines Namens. Amen.